Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz. Heute geht es um eine Sportart, die in unserer Region seit Jahrzehnten tief verwurzelt ist. Tischtennis. Eine Sportart, die unglaublich schnell ist, höchste Konzentration erfordert und in Württemberg immer wieder herausragende Talente hervorbringt. Mein heutiger Gast kennt den Tischtennissport aus allen Perspektiven, von der Basis im Verein bis zur strategischen Verbandsarbeit. Thomas Walter, Geschäftsführer von Tischtennis Baden-Württemberg und seit vielen Jahren auch engagierter Trainer beim DJK Sportbund Stuttgart. Mit ihm spreche ich darüber, warum gerade die Region Stuttgart so viele erfolgreiche Spielerinnen und Spieler hervorbringt, wie moderne Nachwuchsförderung funktioniert, welche Herausforderungen der Sport aktuell hat und natürlich auch über seinen ganz persönlichen Weg im Tischtennis. Schön, dass du da bist, Thomas. Herzlich willkommen bei Die Stimme des Sports.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Debbie. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ich möchte mit dir, deinem persönlichen Weg so ein bisschen starten. Du bist heute auf Verbandsebene für die Entwicklung vom Tischtennissports in Baden-Württemberg aktiv, aber auch gleichzeitig in der Basis im Verein. Wie war denn dein ganz persönlicher Einstieg in den Tischtennissport?
Ja, der Einstieg ist passiert über die Familie. Mein Vater war Abteilungsleiter zu dieser Zeit, als ich 9 Jahre alt war, beim DJK Sportbund Stuttgart. Das war er 50 Jahre lang, hat den Verein mitgegründet. Ich bin dann quasi aus Familienzwang mit meinen beiden Brüdern dann in die erste Trainingsstunde gegangen. Da war ich 9, meine Brüder 8. Und habe dann beim Sportbund des Tischtennis gelernt, bin dann dabei geblieben, es hat mir Spaß gemacht, ich habe Ehrgeiz gewonnen, habe auch fleißig trainiert, bescheidenes Talent, war so auf der mittleren Ebene erfolgreich. Und ja, es gab dann so einen Punkt, als der Verein so am Boden lag, war die Entscheidung, ob ich bei einem anderen Verein hochklassig spiele oder ob ich im eigenen Verein aus der Bezirksliga raus den Versuch unternehme, mit Nachwuchsarbeit nach oben zu kommen. Und ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden, habe da 13 Jahre lang wahnsinnig viel investiert, 4-mal die Woche Jugendtraining gemacht und selber auch noch mitgespielt. Und dann ist es tatsächlich gelungen, von der Bezirksliga, ich weiß gar nicht, wie viele Klassen das waren, eben bis in die Oberliga aufzusteigen, so alle 4 Jahre. Ja, da hat mich mein Ehrgeiz immer getragen. Ich habe in der Zeit auch immer geschaut, wie man das Umfeld so gestalten kann im Verein, dass es nachhaltig ist, dass die Jugendlichen gerne spielen, gerne trainieren, sich einfach wohlfühlen, die Eltern einbezogen. Und das waren dann auch alles Aspekte, die mich, glaube ich, zu einem ganz ordentlichen Trainer gemacht haben. Auch die ganzen Dinge drumherum, wie die Vermarktung des Vereins, habe ich in dem Zuge dann mitgestaltet, hatte da auch immer freie Hand. Ja, und dann kam ein Punkt, als ich dann 30 Jahre alt war, schwere Verletzung mit einer Bandscheibenverletzung und konnte dann leistungsmäßig nicht mehr spielen, habe eine Pause gemacht, habe später dann in unteren Klassen wieder angefangen, wo ich auch heute noch ein bisschen mitspiele. Aber das war so der Zeitpunkt, wo ich dann meine gesamte Energie auf die Trainingsarbeit gelegt habe. Insbesondere im Jugendbereich war der Verein dann auch sehr erfolgreich, bis zu 2 deutschen Mannschaftsmeisterschaften, bis zur Auszeichnung für vorbildliche Jugendarbeit in Deutschland haben wir da Preise gewonnen, 2-mal. Und zu dem Zeitpunkt, im 30. Lebensjahr, war dann auch die Berufsentscheidung, war zunächst Berufsschullehrer und habe dann das Angebot bekommen, vom Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern damals als Geschäftsführer tätig zu werden, habe mich beworben und habe dann diese Stelle begonnen. Ja, ich habe dann quasi aus dem Hobby den Beruf gemacht und habe dann all die Erfahrungen, die ich bis dahin im Verein gesammelt habe, in der Vereinsarbeit. Ich war dann auch als Lehrwart tätig für die Ausbildung von Trainern. Und diese Erfahrungen konnte ich dann einbringen in die hauptberufliche Arbeit als Geschäftsführer von Tischtennis, nicht Baden-Württemberg, sondern damals der Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern. Das war der Weg bis dahin. Ja.
Was hat dich denn von vornherein, wenn du sagst, du bist halt so, also bist halt so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgeprescht, was hat dich denn so an dem Sport denn fasziniert, dass du ihm so lange erhalten geblieben bist?
Eine gute Frage. Ich muss zugeben, so genau habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber also zunächst mal ist es eine Sportart, die man individuell betreibt. Am Tisch steht in der Regel einer gegen einen oder im Doppel zwei gegen zwei. Aber das Ganze ist immer eingebettet in Mannschaftssport. Und so diese Mannschaftsspiele zu sechst irgendwo hinzufahren und da 3-4 Stunden zu spielen, eine Gruppe zu bilden, vielleicht essen zu gehen, sich gut zu unterhalten, das hat mir immer gut gefallen. Das war so die eine Sache. Die andere Sache, der Sport an sich ist halt eine Mischung aus Athletik und Konzentrationssport. Ich glaube, in ganz extremer Form. Es gibt so einen Werbespruch bei uns, der da lautet, das sei 100 Schachspielen beim 100-Meter-Lauf. Also man muss quasi immer maximal den Körper in Einsatzbereitschaft haben und sich schnell bewegen. Und gleichzeitig muss man auch immer nachdenken, was mache ich als nächstes? Welche Taktik spiele ich? Was macht der Gegner? Wie reagiere ich darauf? Und diese Kombination, die hat mich immer fasziniert. Ich mag auch andere Sportarten sehr gerne, aber wenn du mich fragst, was ist das Faszinierende genau das? Und dann halt auch die Reaktionen der Menschen in dem Sport genau auf diese Herausforderungen. Ja. Die einen, die reagieren ganz cool. Mein großes Vorbild war immer Björn Borg beim Tennis, der keinen Mucks gemacht hat beim Spielen. Und dann gibt's natürlich auch die Akteure, die ihre Wut rauslassen, die sich nicht beherrschen können. Und da gibt's im Tischtennis die ganze Bandbreite, so wie sonst im Leben vielleicht auch. Und da auch als Trainer dran zu arbeiten mit jungen Menschen, sich da im Griff zu haben, immer noch einen klaren Gedanken zu fassen, und das trotz körperlicher Belastung, manchmal dauern Turniere ja viele Stunden, das fand ich immer eine große Herausforderung und das macht auch die Faszination für mich aus in dem Sport.
Du hast gerade in deiner Vorstellung auch gesagt, du hättest in einen anderen Verein wechseln können zu der Zeit. Ich glaube, dass nicht viele Menschen die Wahl getroffen hätten, die du getroffen hast. Was wäre denn dein Weg gewesen, wenn du die andere Entscheidung getroffen hättest?
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Es war ein Angebot aus der Regionalliga, was damals die dritthöchste war. Da hätte ich im hinteren Parkreuz spielen können. Und ich habe mir realistisch gesagt, mehr Talent habe ich nicht. Also noch weiter hoch wäre es nicht gegangen. Und ich habe die Entscheidung dann getroffen für die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten im Jugendbereich. Und da habe ich immer schon so eine Ader gehabt. Ich wollte anderen Menschen das, was ich kann oder wo ich meine, ich Talent zu haben, weiterzugeben. Darum bin ich auch Lehrer geworden. Habe viele, viele junge Menschen auch beruflich auf den Weg gebracht mit Nachhilfeunterricht. Und das war für mich immer das größere Erfolgserlebnis, wenn ich da was erreicht habe, als wenn ich jetzt, ich sag mal, ich war glaube Nummer 30 in Württemberg, ob ich dann Nummer 25 geworden wäre, das war für mich jetzt nicht so der große Reiz. Ja. Trotzdem habe ich natürlich dieses verlockende Angebot halt überlegt und habe mich aber dann aus den genannten Gründen anders entschieden. Und ich kann auch sagen, es hat sich gelohnt, weil der Weg war mit so vielen sportlichen, menschlichen, tollen Erlebnissen verbunden. Das hätte ich als Einzelsportler niemals erleben können, deutscher Mannschaftsmeister der Schüler, Jugend zu werden, einen Aufstieg in die zweite Bundesliga mit einer Herrenmannschaft zu erreichen, mit Eigengewächsen, mit 5 Eigengewächsen. Das ist unvergleichlich, was ich da erlebt habe.
Das strahlt sehr viel Dankbarkeit aus für den Weg, den du eingeschlagen hast. Mhm. Finde ich persönlich bewundernswert, weil ich glaube tatsächlich, dass viele die andere Entscheidung getroffen hätten, spricht aber natürlich auch für die frühe Übernahme von Verantwortung für die Sportart. Was glaubst du, wie wichtig das ist, dass Menschen wie du sich dahinter stellen und sagen, pass mal auf, ich übernehme jetzt diese Verantwortung. Wie, wenn es mehr von dir gäbe, wie viel würde das dann für den Tischtennissport oder für auch jeglichen Randsportarten da ausmachen? Wie könnte man die dann weiterbringen?
Ja, ich fange mal an bei der persönlichen Entscheidung. Die habe ich zunächst nicht bewusst getroffen. Wenn man mit 17 Jahren als Jugendtrainer anfängt, tut man das aus Motiven wie, da muss es irgendwie weitergehen. Ja, ich möchte, dass junge Spieler in meinem Verein auch gut werden. Das sind so die ersten Antriebe und dann auch sportliche Erfolge. Damit einhergeht natürlich, und das merkt man dann im Laufe der Jahre, wenn man halt älter wird, auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin ein sehr pflichtbewusster Mensch, das wissen die Leute in meiner Umgebung. Ich fehle da auch nie, also da gibt's kaum einen Grund, warum ich mal ausfalle, weil mir das wichtig ist, vorzuleben, dass die jungen Leute halt ihre Trainingseinheiten machen, dass sie bei Mannschaftsspielen alle da sind. Das ist mittlerweile gar nicht mehr üblich, ja. Da wird gewählt zwischen anderen Freizeitvergnügen. Ich sage immer, Mannschaftssport ist etwas, wo man nicht nur ein Vergnügen hat, sondern auch eine Verpflichtung. Ja. Ich bin gefordert und das habe ich immer versucht, den jungen Leuten zu vermitteln. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und man merkt dann auch im Weiteren bei der Betreuung zum Beispiel, auch außersportlich. Ich habe viele Kinder, Jugendliche, wenn sie dann aus der Schule rauskamen, bei der Berufswahl Bewerbungstraining gemacht oder Nachhilfeunterricht gegeben. Und habe halt gemerkt, dass diese Kombi aus Sport und beruflicher Entwicklung oder Ausbildung unglaublich wichtig ist. Es gibt sehr viele Kinder, die kriegt man nicht über die reine Lernschiene, sondern der Anreiz, Sport führt dazu, dass sie auch sonst mehr Engagement, mehr Initiative ergreifen, dass sie Lust haben an allem, am Leben, an all den Dingen. Und gerade für diese Kinder bin ich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner, weil die merken, ich setze auf die, ich setze auf ihre Stärken. Wir haben ja oft so ein bisschen das Problem, dass Kinder, Jugendliche, Schüler nach ihren Fehlern bewertet werden. Das sehe ich immer völlig anders. Ich gucke, dass sie da gefördert werden und unterstütze sie. Und wenn sie dann halt einen Schritt machen, dann auch in der Ausbildung, im Beruf und da zufrieden sind, glücklich sind, das ist für mich das Größte, das will ich schaffen, dann bin ich glücklich auch. Also das zum Thema so Verantwortung. Und,
ja. Bei Tischtennis Baden-Württemberg, ihr seid sehr, sehr rührig, was auch Jugendarbeit und Nachwuchsarbeit und sowas angeht, da würde ich gern später nochmal drauf kommen. Gab es denn ganz zu Beginn oder zwischen diesem Wechsel Verein zu Verbandsarbeit auch Rückschläge, weil ja doch diese Verbandsarbeit, Vereinsarbeit manchmal etwas ja undankbar sein kann. Man hat manchmal, gerade viele Ehrenamtliche werden mir da wahrscheinlich beipflichten, hat das Gefühl, man mühlt gegen sehr, sehr viele Windmühlen in der Vereins- und Verbandsarbeit. Wie hast du dich da durchgekämpft und woher kam dann auch damals schon diese intrinsische Motivation zu sagen, ich nehme diese Herausforderung an, die Verbandsarbeit auf Geschäftsführerebene weiterzutreiben.
Also ich fange mal an mit der Vereinsarbeit. Tatsächlich haben viele Ehrenamtliche mit den Rahmenbedingungen zu kämpfen, begonnen von Hallenzeiten, begonnen oder weitergeführt über die Eltern, die vielleicht nicht immer den Trainer so unterstützen. Viele tun das in großartiger Weise. Über Rückschläge, die man halt in einem Sportlerleben auch hat, wie Verletzungen und so weiter. Und ja, da gilt es halt dran zu bleiben und das lernt man im Sport. Und ich habe das auch, glaube ich, übernommen oder versucht, das immer zu übernehmen. Wir haben jetzt beispielsweise aktuell die Schwierigkeiten in der Stadt Stuttgart, Stichwort Finanzen, dass wir mit erhöhten Gebühren kämpfen müssen, mit geringer werdenden Zuschüssen. Das ist eine große Belastung für Ehrenamtliche, weil die müssen sich auch um solche Fragen kümmern. Ich komme aus einem Verein, der hat keine professionelle Infrastruktur mit Geschäftsstelle oder Ähnlichem, sondern da müssen wir Trainer dann sogar bei diesen Fragen Lösungsansätze bieten. Ja, und da ist man immer auf der Suche als Vereinsmitarbeiter und diese Erfahrung kann man natürlich dann auch in der Verbandsarbeit einbringen. Ich denke, dass ich da auch ein ganz guter Ansprechpartner bin für Vereinsverantwortliche, die bei uns anfragen. Ich habe dieses, jenes Problem mit der Kommune, mit der Halle. Ich weiß nicht, wie ich die Jugendarbeit erfolgreich weiterführen kann, weil der Trainer XY gegangen ist. Und das sind alles Dinge, die ich selber erlebt habe. Und ich habe natürlich nicht immer eine Patentlösung, aber ich habe zumindest mal ein Grundverständnis und habe dann mögliche Lösungsansätze, über die man reden kann. Und dann hängt es natürlich auch immer von den individuellen Bedingungen jedes Vereines ab, was dann die Lösung sein kann. Aber ich glaube schon, dass ich da eine Stütze sein kann oder bin, wenn mich Mitglieder, Vereinsverantwortliche nach solchen Themen fragen.
Du hast vorhin erzählt, dass dein persönlicher Einstieg in die Geschäftsführerposition von dem Tischtennisbund Baden-Württemberg-Hohenzollern.
Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern. Okay. Komplizierter Name.
Deswegen heißt es jetzt Tischtennis.
Deshalb heißt es Tischtennis Baden-Württemberg und ist einfacher ja. zu merken, ja.
Dass du da so in Anführungsstrichen reingeschlittert bist. Wie sah denn das damals aus? Was waren da deine Aufgaben? Hast du dich da so reingefuchst oder war da jemand, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat oder?
Ja, also ich kannte natürlich den Verband und seine Strukturen. Ich wusste, was meine Vorgänger dort in etwa getan haben. Und dann gibt es in allen Sportverbänden immer ein ehrenamtliches Präsidium. Und das hat natürlich, sagen wir mal, die erste Phase mit begleitet, war Ansprechpartner. Und dann bin ich auch in die einzelnen Aufgaben quasi eingewiesen worden. Und dann hat sich das sehr schnell im Arbeitsalltag ergeben. Ich hatte eine funktionierende Geschäftsstelle mit langjährigen Mitarbeitern, die ihr Handwerk verstanden haben. Und dann galt es eher, dann Akzente zu setzen. Also die Routine, die war sehr schnell erlernbar. Oder ja, da bin ich schnell reingekommen.
Learn as you do.
Genau.
Jetzt hat ja Tischtennis Baden-Württemberg seit der Zeit, wo du angefangen hast, als Geschäftsführer sich doch weiterentwickelt, fusioniert. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie die Zeit war von deinem Beginn zu jetzt und was auch vielleicht für dich so Highlights waren, die passiert sind?
Ja, gerne. Im Jahr 2000 habe ich angefangen, also bin jetzt 25 Jahre da. Wir waren zunächst in einer Geschäftsstelle in Cannstatt im Einkaufszentrum, vierter Stock, sehr heiß, keine Klimaanlage. 3 Monate im Sommer waren unerträglich. Das waren die Rahmenbedingungen. Es war so, oder war auch eine Arztpraxis, eine Fahrschule, also sehr gemischt. Wir sind dann im Jahr 2005 hier ins Sport Stuttgart eingezogen, was natürlich eine ganz andere Umgebung war. Ja, mit anderen Sportverbänden und insbesondere anderen Mitarbeitern, die von dem Thema eben auch was verstanden haben, wo man Austausch hatte, wo dann einfach diese sprichwörtlichen Synergieeffekte auch da waren in der Kommunikation. Ja, was waren die Highlights? Ich will eine grundsätzliche Sache sagen, als ich dort begonnen habe, ich will jetzt auch nicht meine Vorgänger kritisieren, das war eine andere Zeit, waren Geschäftsstellen reine Verwaltungsapparate. Mhm. Ja, es galt ausschließlich, den Sport, wie er war, zu verwalten, Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen zu sein, einfach Dinge umzusetzen. Und wir haben es, glaube ich, geschafft in dieser Phase, in den Nullerjahren, sagt man ja, von einer reinen Verwaltungsinstitution zu einem Verband zu werden, der eben auch nach außen hin gestaltet hat. Ja, wir haben damals zum Beispiel einen Bus angeschafft, haben die Aktion TTVWH und Tour gegründet. Schulen, Vereine konnten uns buchen. Dann sind wir dahin gefahren und haben Tischtennisunterricht gemacht von der Geschäftsstelle aus mit FSJlern. Also Fazit, reine Verwaltung plus eben diese Angebote für die Vereine unterstützend an der Basis tätig zu werden. Das war so auch für mich im Nachhinein gesehen ein persönliches Highlight, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Dann ein großes Highlight war auch in Zusammenarbeit mit der Sportregion Stuttgart die Ausrichtung der Europameisterschaften 2009 hier in der Porsche Arena Schleierhalle. Wir haben hier mit der Sportregion eine tolle Werbetour gemacht, 11 Aufschläge für Europa mit dem Michael Bofinger. Tolle Geschichte dann am Schluss auf dem Fernsehturm mit Tischtennistisch und Rundlauf und Prominenten.
Ach cool.
Die dann da aufgetreten sind. Das hat natürlich in den Medien einen riesen Resonanz gefunden mit Foto und so weiter und tollen Berichten. Und wir haben es dann tatsächlich auch geschafft, den Erfolg zu ernten. Die Halle war fast ausverkauft, 45 von 49. 1000 Karten wurden verkauft, was für Tischtennisverhältnisse damals Rekord war. Waren tolle Europameisterschaften. Ein weiteres Highlight war für mich inhaltlich, dass wir es geschafft haben, mit der Sparkassenfinanzgruppe einen Werbepartner zu finden, der die Aktion Tischtennis macht Schule unterstützt hat. Dadurch konnten wir pro Jahr 100 Tischtennis-AGs in Baden-Württemberg starten. Ja. Und haben halt dieses Thema Ganztagesbetreuung, Schul-AGs, für unsere Sportart nutzen können. Und
auch schon sehr früh angegangen aber, ne?
Sehr früh angegangen. Wow. Das war im Jahr 2008, 2009. Es gab ja, glaube ich, diese Ganztagesgeschichte in weiterführenden Schulen ab 2005. Wir haben damals auch schon Werbung gemacht, aber mit dieser konzentrierten Aktion Tischtennis macht Schule hat das einen richtigen Aufschwung erlebt und wir haben eine Vielzahl eben dieser AGs dann ins Laufen gebracht. Das war für mich inhaltlich mit der größte Erfolg der ganzen Zeit. Ja, und dann gab es noch eine satzungsmäßige Änderung, schon angesprochen, angedeutet, Fusion. Wir hatten vor, im Jahr 2020 ein Verband für ganz Baden-Württemberg zu werden. Wir hatten davor Südbaden, Baden und Württemberg-Hohenzollern, also drei Verbände. Leider ist es bei der Abstimmung nur gelungen, dass Südbaden und Württemberg-Hohenzollern für diese Fusion gestimmt haben. Baden hat zwar auch 63% Zustimmung gehabt, satzungsgemäß hätten sie 80 gebraucht.
Oh.
Also nicht die erforderliche Mehrheit. Und dann wurde eben, man hat sich dann überlegt, macht man überhaupt eine Fusion? Aber wir haben uns dann entschieden, hoffentlich als Zwischenschritt diesen Verband aus Südbaden und Württemberg-Hohenzollern bestehend neu zu gründen mit dem Namen Tischtennis Baden-Württemberg. Die Zielsetzung heißt für die Zukunft natürlich weiterhin, dass wir irgendwann auch die Nordbadener noch kriegen.
Und das war dann die sind bisher also noch nicht mit?
Die sind nicht im Verband. Okay. Allerdings gibt es im Leistungssport eine arge Leistungssport Baden-Württemberg. Mhm. Auch die Voraussetzung für den Landessportverband Baden-Württemberg, dass wir für den Leistungssport bezuschusst werden. Und da gibt es eine Arge, also eine Arbeitsgemeinschaft. Das heißt, die Mannschaften, die überregional antreten bei deutschen Ranglistenmeisterschaften, die treten als Team Baden-Württemberg gemeinsam auf.
Ja. Aber also zumindest ist da schon mal ein Schritt
da ist
in die richtige
Schritt
Richtung
der
getan.
Der ist auch schon in den 90er Jahren erfolgt. Ja, ich sehe es eigentlich nur als eine Frage der Zeit an, aber wie lange das noch dauert, wissen wir alle nicht. Ja, da findet irgendwann ein neuer Anlauf statt. Da muss halt auch vorher eine Bereitschaft erkennbar sein. Wir wollen ja da kein weiteres Porzellan zerschlagen, weil so ein Wahlkampf für eine Fusion hinterlässt natürlich auch immer Spuren und das soll dann positiv enden.
Und wo steht ihr denn jetzt als Tischtennis Baden-Württemberg? Ihr habt, glaube ich, im Moment eine Bezirksreform, die ansteht. Ihr reduziert von 21 auf 12 Bezirke.
Richtig, ja.
Seit Mitte letzten Jahres habt ihr, glaube ich, ein neues Präsidium.
Ja.
Und dann habt ihr verschiedene Jugendprogramme, die ihr voranbringen wollt. Wo steht ihr jetzt gerade als Verband und wie ist denn die Gesamtvision für diese Veränderungen?
Mhm. Du hast schon die Meilensteine angesprochen. Bezirksreform steht bevor. Aus 21 macht 12. Rechtlich zum 1. Januar bereits erfolgt. In der Umsetzung wird es aber erst zum 1. Juli diesen Jahres dann vonstatten gehen. Das hat einfach den Grund, dass die Sportsaison, wie in den meisten Sportarten, eben immer halbjahresweise bzw. von Sommer auf Sommer geht. Danach werden dann die Bezirke arbeiten. Es wird Gründungsbezirkstage geben im Zeitraum Mai, Juni. Da werden auch die neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter gewählt und dann wird am 1.7. quasi alles neu eingestellt auf 12. Das ist dann der Schritt.
Was muss ich mir denn unter so einer Reduzierung der Bezirke überhaupt vorstellen? Was bedeutet es für mich als Tischtennisspielerin?
Also nehmen wir mal das Beispiel, du würdest in der, ich will jetzt keine tiefe Klasse nehmen, in der Landesklasse Allgäu-Bodensee bisher spielen. Ja?
Ja.
Und jetzt gibt es eine Bezirksreform, der Bezirk Allgäu-Bodensee wird zusammengelegt mit dem benachbarten Bezirk Donau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz richtig im Kopf habe, aber es werden immer zwei Bezirke in der Regel zusammengelegt. Und dann wird eben aus dieser Landesklasse Allgäu-Bodensee beispielsweise eine Bezirksoberliga Bodensee-Donau. Mhm. Ja, da findet nur eine Veränderung der Ligenbezeichnung statt. Ansonsten ändert sich da für dich als Tischtennisspielerin an der Basis nicht viel. Ja.
Außer, dass ich vielleicht weiterfahren muss.
Die Liga bleibt erhalten. Es wird die eine oder andere neue Besetzung geben, aber man steigt dadurch ja nicht automatisch auf. Dadurch, dass die Strukturen verändert werden.
Okay.
Wenn du dann mit deiner Mannschaft aufsteigst, dann kommst du möglicherweise dann in eine andere Region.
Okay.
Da hat man ein paar Verbesserungen initiiert. Die andere Sache betrifft die aktiven Spieler nur leicht, dass es eben andere Funktionäre gibt. Das heißt, die Bezirke werden dann von anderen Personen geleitet. Können auch die gleichen sein. Da gibt es eben Wahlen bei den Gründungsbezirkstagen. Die Kassen werden zusammengelegt. Aber das sind ja alles Dinge, von denen merkt der Spieler an der Basis ja nichts.
Das ist einfach nur was, was den Arbeitsalltag auch so ein bisschen für die Ehrenamtlichen
im Hintergrund erleichtert. Die Voraussetzung, die die Funktionäre eben schaffen, damit aktiv gespielt werden kann. Ja, dann war die Frage, weitere Programmpunkte, du hast angesprochen, Präsidium. Wir hatten am 29. Juni letzten Jahres Neuwahlen. Das Präsidium ist komplett neu gewählt worden. Die haben ihre Arbeit aufgenommen. Ich denke, die machen das auch sehr engagiert. Und von daher haben wir da ein handlungsfähiges Präsidium. Jetzt die Frage nach inhaltlichen Themen, die wir uns gesetzt haben, wo wir hinwollen. Auch die Vision. Also insgesamt gilt es einfach, den Tischtennissport so aufzustellen, dass er zukunftsträchtig ist, dass die Leute gerne spielen, dass wir neue Mitglieder gewinnen, dass wir als Sportart interessant sind. Das ist das große Thema. So, was führt dazu? Wir haben ein Projekt, Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung, erste Grundschulklasse ab 1.7.26. Wir wollen möglichst schon in die ersten Klassen rein mit Schul-AGs. Haben jetzt hier eine Trainer-Ausbildungsreihe Bewegungscoach in die Wege geleitet. Die wird jetzt Ende Februar beginnen. Da wollen wir Trainer ausbilden, damit wir Personal haben, um diese AGs dann auch durchführen zu können. Und das geht ja die nächsten 4 Jahre weiter. Das ist ja eine Sache, die von der Politik so beschlossen ist, bis zur 4. Grundschulklasse. Und da wollen wir eben Stück für Stück Menschen gewinnen, die als Trainer gerne mit jungen Kindern arbeiten. Ja, und dann die Kinder eben so weit bringen, dass sie auch Lust haben, in den Verein zu gehen, möglicherweise. Eine ganz andere Baustelle, oder Baustelle klingt jetzt dramatisch, Thema, eine andere Zielgruppe, so würde ich es formulieren, sind die Outdoor-Tischtennisspieler. Mhm. Also es gibt ja eine riesen Community an Menschen, die außen Tischtennis spielen. Wir haben eine Erhebung, wonach 2 bis 4,5 Millionen, genau weiß man es nicht, Menschen in Deutschland regelmäßig im freien Tischtennis spielen. Ja, das ist in den Parks, in den Schulhöfen, privat in Gärten.
Ja, es gibt ja, glaube ich, keine Schule, auf dem kein Tischtennis-Tisch steht.
Es gibt ja auch den Spruch, Tischtennis ist die einzige Sportart, die jeder schon mal betrieben hat. Da werden mir jetzt wahrscheinlich einige Vertreter anderer Sportarten ins Gesicht springen, aber naja. Ich glaube, an der Aussage ist zumindest insofern ein Körnchen Wahrheit, dass jeder schon mal einen Schläger in der Hand hatte. Und das wollen wir nutzen. Wir wollen starten am 1. Mai, am Feiertag 26, mit einer großen bundesweiten Outdoor-Tischtennis-Turnierserie. Da sollen pro Bundesland 2, 3 Veranstaltungen stattfinden. Die wollen wir anpassen, auch so an das, was gerade der Zeitgeist attraktiv empfindet, nämlich mit Musik, mit Getränke, Essen. Das soll einfach eine tolle Stimmung sein, es soll locker zugehen. Soll keine strengen Wettkampfregeln geben. Das soll auch von denen, die dort spielen, selbst gestaltet werden. Und das wollen wir dann live übers Internet übertragen, aus allen Bundesländern mit einer Schaltung. Und wollen damit einfach Werbung zunächst mal machen für die Sportart, damit mehr Leute spielen, vielleicht erstmal im Freien. Und im nächsten Schritt wollen wir einfach versuchen, diese im Freien spielenden Menschen über einen Freizeitsportclub oder dann eben über Angebote aus Vereinen. Es gibt ja auch Jahreszeiten wie jetzt, wo wir vielleicht nicht so gerne im Freien spielen. Dann bieten wir dann die beheizten Hallen an.
Wenn es dann entsprechend windig ist.
Ne? Wenn es windig ist, also wenn die äußeren Bedingungen mal nicht dafür sprechen. Und gerade das Winterhalbjahr bietet sich ja an, dass die Spieler, die im Freien spielen, eben auch Angebote, niedrigschwellige Angebote in den Hallen bekommen. Und dann haben die Vereine ja die Möglichkeit, hier vielleicht auch Mitglieder zu generieren. Das sind wir ganz guten Mutes. Und selbst wenn es nur dazu führt, dass Tischtennis als Sportart in der Bevölkerung stärker wahrgenommen wird, das wird es dadurch auf jeden Fall, dann wäre schon ein Ziel erreicht. Also das wäre so das zweite Großprojekt. Und das dritte, das ich jetzt, und das letzte, das ich jetzt noch aufführe, wir wollen, wie gesagt, Tischtennis so gestalten, dass junge Menschen gerne betreiben. Und da gibt es einige Änderungen, die der Vizepräsident Jugendsport jetzt auf den Weg gebracht hat, dass wir die Spielklassen mit den Spieltagen so verändern, dass das zusammengeführt wird an Großspieltagen in Turnierform, dass die Turniere an sich attraktiver gestaltet werden. Wir haben ein Livestreaming jetzt neuerdings bei jeder Großveranstaltung in Baden-Württemberg. Einfach, dass die Menschen merken, Mensch, der Verband versucht, unsere Sportart gut darzustellen und wir sind Teil dieser Bühne. Ja, ich mache da gerne mit. So sollen die Leute da rausgehen, das ist die Zielsetzung.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über den Breitensport gesprochen. Ich würde jetzt ein bisschen überleiten zum Leistungssport Tischtennis. Es gibt ja doch den oder die ein oder andere Spielerin, Spieler, Annette Kaufmann zum Beispiel war bei mir hier schon im Podcast, der hier aus der Region kommt, die einfach sehr, sehr gut sind. Wie ist denn im Moment der Stand von Tischtennis in Baden-Württemberg und haben wir hier vielleicht so ein Potenzial auf so eine NRW-Talentschmiede?
Also Potenzial gab es hier in Baden-Württemberg immer schon im Tischtennissport. Das hat begonnen ganz früher mit Peter Stellwag und hat sich dann fortgesetzt über viele Jugend-Europameister, über Europameisterinnen. Wir hatten ja auch Bundesliga-Clubs, die deutsche Meisterschaften errungen haben mit Reutlingen, Ochsenhausen, die jetzt ja immer noch ganz vorne dabei sind. SV Böblingen jahrelang in der Damen-Bundesliga, in Nordbaden-Weinheim jetzt deutscher Meister. Also auch Clubs, die engagiert sind. Es gibt hier tatsächlich eine Ballung an guten Tischtennisspielern. Das hat was mit der Infrastruktur zu tun. Das hat was damit zu tun, dass hier auch viele Trainer oder auch Elterntrainer dann ihre Schützlinge auf ein hohes Niveau gebracht haben. Es hat auch was damit zu tun, dass Tischtennis Baden-Württemberg eine sehr gute Talentförderung betreibt. Wir haben, glaube ich, 8-mal in den letzten 10 Jahren den Deutschlandpokal gewonnen. Das ist der Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Das sind wir also an Nummer 1. Und da ist sicherlich auch in der Zukunft zu erwarten, dass weitere Talente oben ankommen. Ob es dann für den ganz großen Sprung reicht, wie jetzt bei der Annette Kaufmann, die ja bei der Olympiade einer der Stars dort war.
Jetzt ja auch gerade Team-Europameister geworden.
Team-Europameister geworden, genau. Das ist natürlich dann nochmal ein Sprung, der im Profibereich stattfindet, praktisch nach der Talentförderung. Und da hat natürlich der Verband nur begrenzt Einfluss, weil in der Regel da eben die Förderung mit 17, 18 Jahren dann aufhört. Aber ich sag mal, aus einer größeren Menge an Talenten ist die Chance auch immer groß, dass dann jemand den absoluten Durchbruch schafft. Und da sind wir guten Mutes, dass wir vielleicht auch mal einen Olympia-Medaillengewinner, Gewinnerin in den nächsten Jahren haben werden aus Baden-Württemberg.
Wenn aus Baden-Württemberg doch der ein oder andere gute Spieler, Spielerin kommt, ist ja auch die Herausforderung, die Spieler hier in der Region zu halten und entsprechende Vereine zu haben. Jetzt war Annette Kaufmann selbst lang in Böblingen. Mhm. Böblingen hat sich aus der Bundesliga zurückgezogen.
Trainiert auch noch dort.
Mhm. Dan Q war in Frickenhausen sehr, sehr lang.
Richtig.
Frickenhausen hat sich ebenfalls zurückgezogen aus der Bundesliga. Was ist das Potenzial an Vereinen, das hier im Umfeld noch ist? Ist es noch da oder hadert man da schon sehr, sehr stark mit dem Ehrenamt oder mit der Vereinsarbeit an sich? Weil ich meine, es muss ja schon so diese Talentschmieden, in Anführungsstrichen, Vereine geben. Und wenn die jetzt hier so nach und nach doch etwas wegbrechen, wäre es ja doch schon sehr schade.
Ja, das ist ein Problem, das du ansprichst. Das ist vorhanden. Aus den Beispielen Frickenhausen und auch Plüderhausen übrigens, die auch Europapokalsieger waren, dann Böblingen, ist halt deutlich erkennbar, dass diese Profiklubs auch sehr, sehr stark von einzelnen Machern abhängen und von Sponsoren. Und die sind in den vorliegenden Fällen dann halt irgendwann weggefallen. In Ochsenhausen geht es ja noch weiter. Und tatsächlich hat man dann für diese gut ausgebildeten Spieler, die dann eben in den Erwachsenenbereich kommen, nicht mehr die Bundesligamannschaften hier im Ländle. Ich habe Weinheim angeführt, die sind aktuell deutscher Meister bei den Damen. Da ist auch ein sehr rühriger Macher am Werk. Wir haben Weil am Rhein noch in der Damenbundesliga. Das sind Vereine, die solche Spieler, Spielerinnen aufnehmen können. Wir haben als Verband da nahezu keinen Einfluss drauf. Ja, was passiert in den Vereinen? Welche Macher sind am Werk? Welche Konzepte fahren die? Und es ist tatsächlich so, dass aktuell nicht erkennbar ist, dass ein weiterer neuer Club auf dieser Ebene mitspielt. Es gibt Bemühungen, beispielsweise in Bietigheim-Bissingen, die sind momentan in der dritten Liga, kämpfen um einen Aufstieg in die zweite Liga. Offenburg spielt seit Jahren in der zweiten Bundesliga, aber ob da irgendwann ein Sprung in die erste Liga stattfindet, schwer vorherzusagen und auch von uns als Verband, wie gesagt, Wir können durch die Verlegung von Stützpunkten sicher dazu beitragen, dass da eine Kooperation entsteht. Aber letztlich, da müssen wir uns im Klaren sein, handelt es sich hier um Profisport. Und da sind natürlich auch Gelder notwendig, die nicht aus Verbandsmitteln zu finanzieren sind, sondern das muss halt von privater Seite, von Firmen kommen.
Aber es ist ja mehr oder weniger doch eine deutliche Herausforderung für Vereine generell im Moment, auch was dieses ganze Thema Ganztagesschule und Ganztagesbetreuung und sowas angeht. Selbst da, wenn Vereine schon sagen, ich habe keinen Trainer, der die Trainerstunden dort geben könnte, ich habe das Geld nicht, ich kann den nicht bezahlen, ist es ja doch sogar, also dann deutlich noch schwerer, Bundesliga-tauglich oder nicht mal erste, vielleicht auch nur zweite oder dritte. Nee. Könnte man denn da Vereine doch wirklich entsprechend unterstützen, dass sie das überhaupt wollen? Weil ich glaube, viele Vereine sind im Moment doch eher dann so an der Position und sagen, um Gottes Willen, ich glaube, ich mache das lieber nicht.
Ja, ganz, ganz schwierige Frage. Also ich habe angedeutet, wir sind in Gesprächen von Verbandsseite, von der ARGE Leistungssport Baden-Württemberg mit Vereinen, um sowas wie eine Kooperation zwischen Vereinstraining und Verbandstraining herzustellen.
Ah ja.
Und damit hätte man natürlich dann auch eine Ansammlung von guten Trainern, die diese Gruppen betreuen und würde dadurch das Trainingsniveau und damit dann eben auch die Leistungsstärke erhöhen. Das ist ein Ansatz, der jetzt erst vor einem halben Jahr gestartet wurde. Das wäre eine Voraussetzung. Trotzdem ist man da immer noch weit von der ersten Bundesliga entfernt, weil dazu braucht man dann halt auch ausländische Profis oder deutsche Spitzenspieler, die man halt bezahlen muss. Und das habe ich ja vorher schon ausführlich geschildert, will es nicht wiederholen. Da können wir als Verband nur ganz, ganz begrenzt Einfluss nehmen. Natürlich versuchen wir, die Basis dadurch zu legen, da habe ich ja vorher drauf mich bezogen, dass der Sport an sich in der Öffentlichkeit sehr gut dargestellt wird, dass wir Neuerungen einbringen, dass wir Events kreieren. Und damit wird es dann möglicherweise auch interessanter für Sponsoren zu sagen, Mensch, in der Sportart möchte ich auch einen Erstligisten finanzieren.
Ja, es greift ja alles ineinander. Wenn du als Verband sagst, du machst sehr, sehr viel Jugendarbeit und Nachwuchsarbeit und dann haben die Nachwüchse dann aber quasi irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht in der Region Stuttgart, dann ist es natürlich, glaube ich, schon doch sehr schwer zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt nach Dortmund.
Genau, also das Umfeld hier ist, was Training betrifft, was Trainer betrifft, für junge Spieler sehr, sehr gut. Da gibt es keinen Grund, denke ich. Es wurde zwar, sind dann 2, 3 Spieler nach Bayern gegangen, das hatte aber dann andere Gründe. Also da gibt es sehr gute Möglichkeiten hier in Baden-Württemberg. Wenn natürlich jetzt Borussia Dortmund aus der ersten Liga bei den Herren unseren besten Jugendspieler lockt und sagt, du kannst bei uns Nummer 5 in der ersten Liga spielen.
Das ist wie der FC Bayern im Fußball.
Ja, Dortmund ist jetzt eine Mittelfeldmannschaft, aber im Prinzip vom Gedankengang, wie du sagst, da haben wir natürlich als Verband keine Einflussmöglichkeiten. Wir sprechen mit den Spielern, wir versuchen natürlich, die in der höchstmöglichen Klasse hier in Baden-Württemberg unterzubringen und zu beraten, aber die Entscheidung treffen die Spieler dann am Ende selber.
Annette ist, glaube ich, auch nach Bayern. Kolbermoor?
Kolbermoor, genau. Spielt dort jetzt die zweite Saison. Spielt sehr erfolgreich und lebt aber weiterhin in Bietigheim, Bissingen und trainiert hauptsächlich in Böblingen, soweit mir bekannt ist, ja.
Ich hab mir mal so ein bisschen den Wettkampfkalender angeguckt. Der ist ja doch sehr, sehr voll. Also
sehr voll, ja.
Im Moment sind sie, glaube ich, noch in... Nee, sie waren in Doha und sind jetzt im Moment noch in Moskau im Oman.
Genau.
Und dann geht es jetzt aber demnächst wieder in der Bundesliga weiter.
Genau.
Also jetzt nur mal, ich glaube, waren nicht alle da? Alle Topspieler waren, glaube ich, in Doha und in
ja,
Moskau.
Ja, es werden immer die Nationalspieler nominiert, aber die kriegen dann halt auch ihre Pausen, halt sag mal Belastungssteuerung auch zurecht, weil die fliegen ständig um die Welt. Das ist ein Thema, das, glaube ich, zu einem immer größeren Problem im Tischtennissport wird. Wir haben halt im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten Einzel- und Mannschaftssport. Das heißt, die Verlockungen, hochdotierte Einzelturniere zu spielen, wo es auch Weltranglistenpunkte gibt, die ist natürlich sehr groß. Andererseits sind die Bundesligisten diejenigen, die die Existenzgrundlage zunächst mal mit dem Vertrag bilden. Und dann sind die Spieler eben ständig am Hin- und Herfliegen und versuchen möglichst viele Termine unter einen Hut zu kriegen, aber das führt natürlich zu einer enormen Belastung, gerade diese ständigen Flüge. Und wir reden hier ja teilweise auch über Schüler. Also die Annette Kaufmann, die hat ja die letzten 2-3 Jahre ihr Abi gebaut und ist trotzdem durch die Welt geflogen und hat überall gespielt. Und das gilt es dann halt unter einen Hut zu bringen. Ja.
Ich habe selbst in meiner Vorbereitung so ein bisschen, ich hatte es glaube ich damals mit der Annette auch, es ist ein bisschen schwierig, das zu durchdringen, was sind jetzt Team-EMs, WMs, wann sind es Einzel, wann ist das? Es ist so, meiner Information nach ist dieses Jahr noch eine Team-WM, Ende April bis Anfang Mai.
Gut recherchiert, ja.
Und dann gibt es noch eine Europameisterschaft im Oktober.
Ja.
Und die Europameisterschaft ist aber im Einzel.
Im Einzel, Doppel, Mixed, ja. Mixed weiß ich nicht, aber Einzelwettbewerbe, ja.
Warum ist es so unterteilt in das? Braucht man das denn überhaupt so dieses, das zieht sich ja durch, das sind ja nur die zwei Beispiele, EM und WM, weil es zieht sich ja durch den Weltcup auch.
Genau, wir haben zwei Meisterschaften, Euro, Welt, jedes Jahr, einmal Team, einmal Einzelwettbewerbe. Bis vor einigen Jahren, beispielsweise Stuttgart 2009, waren die beiden noch zusammen. Mhm. Da fand dann in der ersten Turnierwoche der Mannschaftswettbewerb statt, oder die ersten 5 Tage, und dann gab es 4 Tage Einzelwettkämpfe. Da war das eine 10- bis 14-tägige Veranstaltung, aber dann war alles komplett durch, und das fand dann aber auch nur alle 2 Jahre statt. Und jetzt hat man halt diesen jährlichen Turnus, sowohl auf Euro- als auch auf Weltmeisterschaftsebene. Und das führt zu dieser Vielzahl. Du hast nach den Gründen gefragt. Ganz genau kenne ich den Antrieb der ETTU und der ITTF nicht, aber ich vermute, dass das was mit der Vermarktung der Veranstaltung zu tun hat. Und halt auch Belastung der Spieler, weil früher so eine Meisterschaft über 10 Tage immer am höchsten Level natürlich eine enorme Belastung war. Und offenbar ist es auch besser zu vermarkten, wie gesagt, dass man die Einzelnen durchführt. Führt aber halt zu einem volleren Turnierkalender der Spieler. Das Thema haben wir ja in ganz vielen Sportarten. Handball aktuell alle 2 Tage ein Spiel. Die Spieler, die können sich wahrscheinlich 2 Wochen in die Eistonne legen danach. Die Tennisspieler klagen ja auch, Zverev und so weiter. Und
da hat es ja auch noch 38 Grad.
38, das kommt noch dazu, ja. Und bei uns geht die Tendenz halt auch dahin, dass wirklich alles vollgelegt wird und die Pausen immer kürzer werden.
Das ist halt, glaube ich, auch die nächste Herausforderung, wenn ich eine Sportart attraktiver machen möchte für die Welt, für das Publikum, dann muss ich natürlich auch entsprechende Anreize bieten. Und wenn ich dann eine WM habe, die 14 Tage lang geht, dann kommen halt wahrscheinlich deutlich weniger Menschen. Als wenn ich jetzt 2 WMs habe, die jeweils nur, weiß ich nicht, 4 Tage gehen oder so.
Ja, wobei da fehlt mir ein bisschen der Beweis für die These noch. Wir hatten in Stuttgart, wie gesagt, ein fast ausverkauftes Haus, damals 10 Tage am Stück. War sehr attraktiv. Mhm. Gut, ich weiß, die Zeit ändert sich, man muss sich anpassen. Vielleicht bleiben die Leute heute nicht mehr so lange sitzen. Wollen schneller wieder ein Smartphone, weiß ich nicht.
Ja, einfach nicht mehr so eine lange Aufnahmespanne.
Genau, also so 10 Tage am Stück ist schon sehr viel. Aber die Zuschauerzahlen sind nicht gestiegen durch diese Aufteilung. Also da fehlt mir so ein bisschen noch der Beweis, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Ganz klarer Höhepunkt sind natürlich die Olympischen Spiele. Ich bin auch ein großer Anhänger von der These, dass Meisterschaften, die nicht so oft stattfinden, halt einen höheren Stellenwert haben.
Also wenn der hat es, glaube ich, gerade auch einer Jahre, von den Handballspielern gesagt.
Genau, wenn alle 4 Jahre eine Olympiade ist, da will jeder hin, da will jeder einmal dabei sein. Und wenn man da was gewinnt, ist es was Großes. Wenn ich natürlich jedes halbe Jahr so eine internationale Meisterschaft austrage, dann sinkt der Wert automatisch. Also auch die Wahrnehmung, der hat was gewonnen, das ist ja dann geringer. Das ist meine persönliche Auffassung. Und da müssen wir als Tischtennissport schon aufpassen, auch es werden so WTT-Turniere jetzt durchgeführt, das geht alles in Richtung Tennissport. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu beliebig wird, dass überall auf der Welt zwar gespielt wird, aber die Leute, die den Sport selber betreiben, das gar nicht mehr wahrnehmen, wo was passiert. Und das hat sich halt verändert in diese Richtung. Für die Profisportler sicher mit Vorteilen finanzieller Art. Ist nachvollziehbar.
Ja, auch vielleicht, davon. Weißt du, mit dem Auftritt auf der großen Bühne.
Ja, ja.
Das ist natürlich schon, als richtig, 17-Jährige ja. oder als 18-Jährige bist du natürlich beim ersten und beim zweiten ja. und beim dritten noch sehr, 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 sehr aufgeregt, aber beim fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten Turnier dann halt ja. auch nicht mehr.
Genau, das ist für die
entsprechend
Spieler,
schnell
für die
kann ich dem Druck dann natürlich auch standhalten und genau. kann mein Talent dann auch entsprechend ausspielen.
Genau, für die Spieler bedeutet sicher eine persönliche, eine sportliche Entwicklung durch solche Veranstaltungen. Gleichzeitig denke ich, muss es halt eine Balance sein. Und das sage ich auch unseren Verantwortlichen immer wieder, dass das, die Grundlage sind halt die Vereine. Das heißt, diese Spitzenspieler werden alle in irgendwelchen Vereinen ausgebildet, mit wenigen Ausnahmen von Eltern, die den Kindern das beibringen. Und für die Vereine ist es natürlich schon auch interessant, wenn hier vor Ort attraktive Formate vorhanden sind, sodass sie erstens ihren Mitgliedern empfehlen können, da mal hinzugehen, sich das anschauen und das zweitens natürlich dann auch eine Strahlkraft auf die Vereine dadurch abfärbt. Da waren gerade diese Tischtennis-Europameisterschaften 2009, glaube ich, ein wichtiger Faktor und tolles Beispiel dafür, weil da war Tischtennis einfach in. Und ja, das sind halt die beiden Seiten der Medaille. Also einerseits eine Internationalisierung, eine Individualisierung auch, viel mehr Einzelturniere, weniger Mannschaftssport. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch hier in Baden-Württemberg den Sport bekannt machen und halt mit einem guten Image versehen.
Gibt es denn Ambitionen, so eine WM oder eine EM hier wieder herzuholen und da draußen nochmal so ein strahlkräftiges Event zu machen?
Durchaus. Also wir hatten nach der Europameisterschaft einige Anfragen von Seiten des Deutschen Tischtennisbundes. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Wir hatten dann das Pokalfinale hier ein paar Mal in Stuttgart, das Final Four, das in der Porsche Arena mit 5000 Zuschauern auch nahezu ausverkauft war. Wir haben jetzt in Neu-Ulm momentan das Final Four, war jetzt ausverkauft mit 5200 Zuschauern. Das sind jetzt nationale Ereignisse, du hast angesprochen, international. Es läuft im Moment keine Bewerbung, aber das Thema wird immer interessant sein, ohne Frage.
Wo würdest du denn sagen, siehst du Tischtennis Baden-Württemberg in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Also wir sind als Verband natürlich in allererster Linie für unsere Mitgliedsvereine da, 935 Vereine. Wir haben die Zielsetzung, habe ich vorher erwähnt, dass der Sport an sich attraktiv bleibt, sich weiterentwickelt und dass in der Folge eben möglichst viele Mitglieder gewonnen werden. Das ist unser Hauptziel. Und das versuchen wir eben durch die vorher angedeuteten Maßnahmen zu erreichen, dass wir da weiterkommen, dass wir einfach steigende Mitgliederzahlen haben.
Hast du denn noch so, du hast ja sehr, sehr viel erreicht in deiner Position. Du hast sehr, sehr viel angeschoben. Hast du denn noch so ein persönliches Ziel, das du gerne noch hier verwirklichen möchtest, sowas wie eine WM oder eine EM nochmal hierher zu holen oder irgendwas Spezielles dann?
Ja, wir haben über einige Themen gesprochen. Also EM, WM halte ich für weniger realistisch. Es gibt keine konkreten Bewerbungen. Die werden ja auch immer auf 4, 5, 6 Jahre im Voraus vergeben. Ich glaube, dass im Moment auch die Voraussetzungen hallentechnisch da nicht vorhanden sind. Mittlerweile geht man größere Hallen als in die Porsche Arena beispielsweise. Ich persönlich verfolge vor allem diese Ziele, die ich vorher angesprochen habe, so diese Durchlässigkeit über den Schulsport in die Vereine rein. Auch die Frage Trainerqualifizierung, dass wir gute Trainer haben, motivierte Trainer, dass wir da fürs Ehrenamt auch viel tun, dass die sich wohlfühlen, gerne für den Sport arbeiten, gerne für junge Menschen arbeiten. Das sind so meine Hauptziele für die Agenda beruflich. Ja.
Jetzt noch so eine Frage aus dem Bauch raus, die ich selber nicht recherchiert habe. Die Finals kommen nach Stuttgart. Ist Tischtennis auch Teil der Finals dann?
Die Finals? Ja. Meines Wissens nach nicht. Wir haben in Erfurt die deutsche Meisterschaft.
Dieses Jahr?
Dieses Jahr.
In Erfurt, ja.
Mhm, ja, ja. Und das sind auch die anderen Sportarten eher dabei oder einige Sportarten oder? Ich weiß, dass alle Tischtennis-deutschen Meisterschaften dort sind, Senioren, Jugend, ja. Aktive.
Aber jetzt nach Stuttgart direkt?
Nach Stuttgart nicht.
Kommt Tischtennis nicht?
Nein. Das sind wahrscheinlich die Finals, da haben sich ja so mehrere Sportarten zusammengetan.
Genau, was war in den letzten Jahren? In Berlin.
Berlin, München war auch mal, nee.
München war, glaube ich, die Essen. Europameisterschaften.
Stimmt, da hatten wir die Europameisterschaften im Tischtennis, das war 2022.
Ja.
Die waren im Rahmen
genau.
der Finals, genau.
Genau.
Mit Dan Kyu als Europameister
ja.
aus Frickenhausen.
Dann hoffen wir mal auf entsprechende Erfolge dieses Jahr bei der Einzel-EM und der Team-WM.
Genau.
Da habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, dass die in London ist, auch schön.
Sehr schön, ja.
Kann man, fliegst du dahin?
Weiß ich noch nicht. Ich war bei der Olympiade 2012, habe da auch
Tischtennis
unter anderem gesehen. War ein tolles Erlebnis und würde sich anbieten, ja.
Alternativ sonst 28 nach L.A.
Das wäre natürlich
da würde Annette, glaube ich, auch ganz gern hin.
Das ist ihr großes Ziel und wahrscheinlich dann auch weitere Olympiaden, ja. Ja.
Spannend. Ich freue mich auf das, was im Tischtennis noch alles passiert hier in Baden-Württemberg.
Wird noch eine Menge passieren, ja.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du da warst. Kann man euch folgen auf Instagram, auf Facebook?
Ja, überall.
Tischtennis unter Tischtennis TTBW, Baden-Württemberg.
TTBW oder Tischtennis Baden-Württemberg.
Findet man alles.
Sind da auch recht aktuell. Facebook sowieso, Instagram. Und es soll auch noch ein TikTok-Kanal folgen in etwa einem halben Jahr.
Ach, auch cool.
Auch cool, ja. Ja, das ist dann ein Teil der Idee, neue Zielgruppen zu erschließen, dieses Outdoor-Tischtennis. Und
ja.
da werden dann Videos veröffentlicht. Auf YouTube sind wir schon aktiv. Da werden Trainingssequenzen gezeigt. Da haben wir eine Menge Ideen. Wir haben da auch jetzt neue junge Mitarbeiter mhm. eingestellt im freiwilligen sozialen Jahr, und Auszubildenden, die in dem Bereich aktiv sind. Das ist ja nicht mehr so ganz mein Medium, aber es ist ja wichtig, dass man da mit der Zeit geht und dass wir da als Sportart vertreten
bietet sich aber, glaube ich, auch an. So Tischtennis ist ja doch sehr, sehr schnell und dann die Schnelligkeit von TikTok oder YouTube Shorts ja. oder sowas. Ist
also diese Videos, die da jetzt schon zu sehen sind, die sind unglaublich. Mhm. Da werden da die besten Ballwechsel da unter den Jugendlichen ausgetauscht und bei uns im Verein rumgeschickt über die WhatsApp-Gruppe und das ist super spektakulär. Kann ich jedem empfehlen, solche Ballwechsel mal anzuschauen. Das glaubt man gar nicht, was man alles spielen kann in der Sportart.
Das glaube ich sofort. Ich habe immer gedacht, ich bin völlig unfähig, weil von Ping-Pong in der Schule zu guckst du mal, wie die Profis Tischtennis spielen, ist ein riesen, riesen Schritt. Allein die Schlägerhaltung natürlich.
Doch, die haben richtig was drauf. Also es sind teilweise auch richtige Künstler und da sieht man dann diese ganz spektakulären Ballwechsel. Lohnt sich.
Tischtennis kann auch kreativ.
Ja, wir unterteilen immer in die Arbeiter, das sind die Trainingsmaschinen, die hart und schnell spielen, athletisch sind. Und dann haben wir aber auch eine Gruppe, und das macht den Sport eben interessant, dieser Gegensatz, sage ich mal, die Künstler, die ein feines Händchen haben, die mit viel Schnittwechsel agieren und die halt auch spektakuläre Ballwechsel dann zeigen können, ja, mit Ballonabwehr, mit Schnittblocks, Dropblocks und alles Mögliche, also so verdrehten Bällen, wo jetzt Nichtspieler gar nicht glauben kann, dass ein Ball so springen kann. Ja.
Dass er sich so mit Effet oder sowas bewegen kann. Dass
er ums Netz rumdreht oder wird unterm Tisch gespielt, der kommt gerade auf. Da kam bei der Olympiade diese verrückte Szene, als der Mogegaard gegen den besten Chinesen einen kurzen Ball gespielt hat und der Chinese hat gewartet, dass der nach hinten kommt. Der sprang aber über das Netz zurück, weil der hat dem unter dem Tisch so einen Schnitt gegeben, dass der wieder zurückgesprungen
nee.
Ist. Und 10.000 Leute dann gelacht, weil der beste Spieler der Welt hat nicht gesehen, welcher Schnitt da drin war.
Spektakulär.
Und solche Sachen kann man dann auf YouTube oder bald TikTok dann sehen. Ja.
Also dann lohnt sich das Folgen, Tischtennis Baden-Württemberg.
Ja.
Uns dürft ihr natürlich auch gern folgen unter www.sportregion-stuttgart.de findet ihr unsere Homepage. Auf Instagram findet ihr uns unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ansonsten drückt gerne Subscribe bei sämtlichen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Ich bedanke mich bei dir, Thomas. Spannend.
Sehr gerne.
Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.